SWR 2 Leben.
La noche del 17 de junio, mi hijo salió con tres compañeros de trabajo a dejar un pedido a domicilio.
Am 17. Juni lieferte mein Sohn Israel gemeinsam mit drei Angestellten Ware an einen Kunden aus. Danach gingen sie in eine Bar. Wie ich später erfuhr, hatten sie aber nicht genug Geld dabei, um die Rechnung zu bezahlen.
Me parece que eran entre 10 y 11 de la noche.
So gegen 10 oder 11 Uhr nachts machte ich mir Sorgen und sagte meinem jüngeren Sohn Irving, er solle seinen Bruder anrufen. Israel bat im Telefongespräch den jüngeren Bruder, Geld in die Bar zu bringen, damit sie bezahlen könnten, woraufhin Irving dann mit einem meiner Arbeiter losfuhr.
Mi hijo menor salió con otro trabajador.
Luz María Durán ist Mexikanerin, Mitte 40, Kleinunternehmerin, von kleiner Statur und etwas schüchtern. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie eine Gärtnerei mit Baumschule am Rande der Industriestadt Monterrey im Nordosten Mexikos, im Bundesstaat Nuevo León. Die grüne Oase ihrer Gärtnerei wird von Autoverkehr umtost. Luz María empfängt an einem ganz normalen Arbeitstag im Frühjahr 2018 eine Gruppe Journalistinnen und Journalisten. Auf einem langen hölzernen Arbeitstisch hat sie schon unzählige Zeitungsausschnitte ausgebreitet. Und ein Poster, Wo ist er, steht darauf geschrieben. Darunter ein Foto, in dem auf ihren beiden Händen das Foto ihres Sohnes liegt. Israel Arenas Durán. Verschwunden am 11. Juni 2011. Das war der Tag vor mehr als 7 Jahren, an dem staatliche Sicherheitskräfte ihren Sohn gewaltsam verschwinden ließen. Unfassbar. Und doch nicht ungewöhnlich in Mexiko. Der 15-jährige Irving und sein Begleiter kamen mit dem gewünschten Geld zu spät. Das Unfassbare hatte bereits begonnen. Irving sah, dass die vier jungen Männer von Polizisten festgenommen worden waren.
Als Irving das Polizeiauto erreichte, sah er, dass die vier mit angelegten Handschellen in ein privates Auto verfrachtet wurden. Irving fragte, warum sie verhaftet werden. Einer der Polizisten antwortete, weil sie den Streifenwagen verbeult hätten.
Das waren der damals 17-jährige Israel Arenas, Luz Marías Sohn, und der 23-jährige Adrian Navasit, sowie die Brüder Reinaldo und Javier Garcia. Adrian war verheiratet und Vater von drei Kindern. Reinaldo war mit seinen 24 Jahren der älteste dieser Vierergruppe. Er war ebenfalls verheiratet und hatte eine Tochter. Reinaldo und Javier waren die einzigen beiden Söhne von insgesamt 12 Kindern. Nach Irvings Rückkehr überlegte Luz María gemeinsam mit ihm, was sie tun könnten. Ihr Ehemann und Vater ihrer Kinder war in Veracruz unterwegs, jenem Bundesstaat am Golf von Mexiko, aus dem das Ehepaar stammte. Bevor sie einen Entschluss fassen konnten, kam schon der nächste Schock. Sie sahen auf der Straße,
dass der Lieferwagen, mit dem mein Sohn unterwegs gewesen war, hier bei uns vorbei von einem Abschleppauto abtransportiert wurde. Wir fuhren also zur Wache, um nach meinem Sohn zu fragen. Doch dort sagten sie uns, dass weder der Name meines Sohnes noch die der drei anderen an diesem Abend registriert worden seien. Wir sollten doch morgen wiederkommen.
Der Albtraum begann. Zunächst alleine, später mit ihrem zurückgekehrten Mann, wurden sie von einer Wache zur nächsten geschickt. Sie warteten Stunden über Stunden, bis sie endlich jemanden sprechen konnten, um dann wieder ohne irgendeine konkrete Ansage nach Hause geschickt zu werden. Erst Tage später erzählte ein angeblicher Kommissar, auf den sie auch wieder mehrere Stunden gewartet hatten.
Ja, sie hätten meinen Sohn, aber ich könne ihn nicht sehen, da er Schläge abbekommen hätte. Er sagte, kommen Sie morgen wieder, jetzt können Sie ihn nicht sehen.
Wieder fahren sie ohne irgendeine Sicherheit nach Hause. Sie sind voller Angst und Sorge und sehen sich einer Wand der Ignoranz gegenüber.
Wir hatten keine Vorstellung davon, was passiert war. Und wir dachten, die Autoritäten wären da, um uns zu schützen. Ich bin noch nicht so lange in Monterrey und mein Mann wusste auch nicht, wohin wir uns wenden könnten. Wir begannen zu suchen, gingen auch zu den Militärs. Dort gaben wir eine Anzeige auf, aber sie meinten, wir sollten abwarten. Doch wir wollten wissen, was los ist und gingen dann zur Menschenrechtsstelle. Dort erfuhren wir, wo wir die Anzeige erstatten müssten.
Mühsam tragen sie viele kleine Mosaiksteinchen zusammen. Dabei erfahren sie auch von dem vermeintlichen Kommissar, den sie auf dem Polizeirevier angetroffen hatten und der ihnen erzählt hatte, sie könnten die jungen Männer nicht sehen, weil sie Schläge erhalten hatten.
Niemand kannte diesen angeblichen Kommissar. Und später bei den Ermittlungen sagten sie mir, dass er ein Anführer der Zetas wäre.
Zetas nennt sich ein mörderisches Drogenkartell, das sich seit seiner Gründung 1999 rasch über das ganze Land und die südlichen Nachbarländer ausgebreitet hat. Es gibt mehrere solcher kriminellen Organisationen in der Region. Zu ihren Geschäften gehören Schutzgeldforderungen, Prostitution, Drogen, Waffen und Menschenhandel. Ihr Markenzeichen? Brutale Verstümmelung ihrer Opfer. Die Liste der Opfer ist lang. Tausende sind von ihnen ermordet und verschleppt worden. Rund 37.000 verschwundene Menschen zählt man allein in Mexiko. Es können weniger sein, aber auch mehr. Das sind Menschen wie Israel und die drei anderen. Das sind Migranten, die das geforderte Schutzgeld nicht bezahlen können. Journalisten, die sich mit den Banden beschäftigen. Es können so viele sein. 4 Tage, nachdem die 4 jungen Männer verschleppt worden waren, war Irving, der jüngere Bruder, in der Stadt unterwegs. Aufgeregt rief er von dort zu Hause an.
Er sagte, Papa, ein Mann fährt das Pritschenauto von Israel weg. Mein Mann, wie kann das sein? Doch, sagte Irving, schaut raus, er wird bei euch vorbeikommen. Wir also raus auf die Straße und ja, da fuhr er vorbei. Mein Mann rief sofort beim Militär an, wo wir die Anzeige aufgegeben hatten. Und danach folgte er dem Auto und sah, wo es hingebracht wurde. Die Militärs schickten dann eine Streife zur Polizeistation. Und Irving sollte nun denjenigen identifizieren, der Israel und die 3 anderen verhaftet hatte. Dieser Polizist wurde dann festgenommen und gefoltert, damit er aussagt, was vorgefallen war. Und da stellte sich heraus, dass sowohl die Streifen wie auch die Landespolizisten den Zetas angehörten.
2 Polizisten sollen die Festnahme von Israel und den 3 anderen vorgenommen haben. Einer davon konnte fliehen, der andere wurde verurteilt. Doch niemand konnte oder wollte den Eltern sagen, was mit den 4 jungen Männern passiert ist.
Durch die Ermittlungen erfuhr ich, dass die 4 in der Bar ihr Bier nicht bezahlen konnten. Aus diesem Grund rief die Wirtin die Zetas an, die sollten sich drum kümmern. Wegen einer Runde Bier, wegen umgerechnet rund 8 Euro.
Die Bar zahlte Schutzgeld an die Zetas. Nach dem Anruf kamen Polizisten. Doch die übergaben den Ermittlungen nach die 4 an die Zetas. Was dann geschah, liegt noch heute, mehr als 7 Jahre später, im Dunkeln.
Vielleicht haben sie meinen Sohn in Säure aufgelöst.
Maria Duran zeigt auf ein Zeitungsfoto.
Es war dieser vermeintliche Kommissar, der das gesagt hat. Und sie wollten, dass ich mit meiner Unterschrift akzeptiere, dass die 4 in Säure aufgelöst worden seien. Aber wie soll ich das unterschreiben, wenn du mir nicht dafür Beweise bringst, habe ich ihm geantwortet.
Bei dieser unfassbaren Aussage blättert Luz Maria in ihren Zeitungsausschnitten. Uns Journalisten und Journalistinnen stockt der Atem. Diese kleine, mutige Frau erzählt nicht von einem fiktiven Kinofilm, sondern darüber, was nach den Aussagen der Polizisten und Militärs vermutlich mit ihrem Sohn und den anderen passiert ist. Das Schlimmste daran ist, dass es tatsächlich stimmen könnte. In Säure auflösen gehört zu den Methoden des Verschwindenlassens und wurde schon vielfach praktiziert. Diese schmutzigen und extrem lukrativen Geschäfte haben viele mexikanische Bundesstaaten in hochgefährliche Regionen verwandelt. Verbrechen, die den Staat zersetzen, weil vielerorts staatliche Sicherheitskräfte involviert sind.
Die DNA-Proben waren bisher negativ. Es gibt keine Spuren. Dieser vermeintliche Kommissar nannte ein klandestines Grab. Aber auch dort wurden keine Spuren von meinem Sohn entdeckt. Nur fleischlose Schädelknochen, Skelette.
Was Luz Maria und all die anderen Mütter und Väter, die Ehefrauen und Kinder von Verschwundenen in diesem Land quält, ist der Umgang der Behörden mit ihnen. Sie werden nicht ernst genommen, werden von einem zum anderen geschickt, erhalten falsche Auskünfte oder werden angelogen. Sie begegnen in den Ämtern gleichgültigen, zynischen Menschen, die ihnen eigentlich aufgrund ihres Arbeitsauftrages helfen müssten. Um sie und die Suche loszuwerden, wird ihnen gegenüber einfach behauptet, dieses oder jenes gefundene Skelett sei ihr verschwundener Angehöriger.
Das wollte mir die Staatsanwaltschaft glauben machen. Aber ich forderte eine DNA-Überprüfung und dann wurde klar, er war es nicht. Das haben sie jetzt schon dreimal so gemacht. Beim zweiten Mal waren es Knochen von einem Tier.
Im August 2013 wurde der Polizist De Leon Perez schuldig gesprochen, die vier jungen Männer an die Zetas übergeben zu haben. Er wurde zu 60 Jahren Haft verurteilt. Und die Wirtin Marta Delia Arriaga, die Verschleppung mit ihrem Anruf ausgelöst hatte, wurde zu 45 Jahren Haft verurteilt. Bei diesen Urteilen konnte der im Dezember 2012 im Strafgesetzbuch aufgenommene Strafbestand des gewaltsamen Verschwindenlassens noch nicht zum Tragen kommen, da die Straftat vorher begangen wurde. Doch der Bundesstaat Nuevo León, in dem Luz Maria Duran mit ihrer Familie lebt, gehört zu den ersten, in dem in mehreren Strafverfahren gewaltsames Verschwindenlassen nachgewiesen wurde. Dies ist vor allem den intensiven und unablässigen Einsatz der Menschenrechtsorganisation CADAC zu verdanken. Sie arbeitet mit Unterstützung von Miserio Deutschland gegen das gewaltsame Verschwindenlassen auf mehreren Ebenen. Nach den Urteilssprüchen im Falle der vier jungen Männer war die Sache für die Behörden erledigt. Für Luz Maria Duran und ihren Mann nicht.
Es gibt noch mehr Schuldige. Wir brauchen die Wahrheit. Was ist passiert? Wo ist er? Was hat ihm wer angetan?
Doch nicht nur die Ignoranz der Menschen in den Ämtern machte ihnen zu schaffen. Auch im Freundes- und Familienkreis fühlten sie sich alleine gelassen.
Die uns am nächsten standen, haben sich distanziert, haben gesagt, die sind ja nicht von hier, von Monterrey. Wer weiß schon, wer sie sind. Und dass vier Arbeiter verschleppt wurden, die immer verschwitzt waren und voll mit Erde, das war auch neu. Die Leute sagten, sonst holen sie Leute mit Geld. Was also wollen die denn mit denen? Wir waren alle verwundert, fragten uns, was werden die wohl haben wollen, wo sie doch sehen, das sind Arbeiter, da ist nichts zu holen. Aber mit der Zeit haben wir gemerkt, es waren nicht nur die vier. Es wurden so viele verschleppt, von denen man bis heute nicht weiß, was tatsächlich passierte.
Von den Freunden, der Verwandtschaft, den Nachbarn oder auch den Kunden gemieden zu werden. Diese Erfahrung machen viele Angehörige von gewaltsam Verschwundenen. Statt Hilfe oder Mitgefühl erleben sie zweifelnde Distanzierungen. Oft kursieren Spekulationen über irgendwelche vermeintlichen Verwicklungen, wegen derer sie letztendlich verschwunden sind. Irgendein krummes Ding vielleicht oder so. Irgendetwas wird da schon gewesen sein. Luz Maria Duran und ihr Mann José Emiliano Arenas fühlten sich alleingelassen, hilflos dieser Situation ausgeliefert. In diesen Stunden ihrer tiefsten Verzweiflung hörten sie im Fernsehen die Ordensschwester Consuelo Morales von der Organisation CADAC, Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, den Bürgern, die sich für Menschenrechte einsetzen.
La hermana, yo la vi en la televisión, donde ella dijo que andaba buscando a los desaparecidos.
Ich sah die Ordensschwester im Fernsehen. Sie erzählte von ihrer Suche nach Verschwundenen. Da bat ich meinen Mann, bring mich zu ihr, sie wird uns verstehen.
Sí, al otro día, yo apunté su dirección, la que dio ahí en la tele.
Mit der Adresse, die im Fernsehen gezeigt wurde, fanden wir sie. Dank Consuela Morales wurde in diesem Fall wieder ermittelt und im Fernsehen und den Zeitschriften darüber berichtet.
Dieser Kontakt veränderte Luz Marias Leben. Sie schloss sich der Gruppe Amores an, die zu CADAC gehört. Einer Gruppe von Frauen, Angehörige von Exekutierten, Entführten und Verschwundenen im Bundesstaat Nuevo León. Mit diesen Angehörigen von rund 45 Verschwundenen trifft sie sich regelmäßig. Sie stützen sich gegenseitig und organisieren Veranstaltungen und Aktionen, von denen sie hoffen, vom Verbleib ihrer Angehörigen etwas zu erfahren. Luz Maria erinnert sich an eine Situation in ihrer Anfangszeit bei Amores. Sie waren unterwegs, um für die Aufnahme des gewaltsamen Verschwindenlassens als Strafbestand zu werben.
In einer Occasion, unas mujeres.
In so einer Situation hatten sie vor uns wehrlosen Frauen Angst. Der Amtsträger ging, nein, er lief durch die Gänge und versteckte sich. Danach sagten wir uns, ja, wir sind gefährlich. Wie war es möglich, dass sie sich vor uns Frauen versteckten, wo wir doch von ihnen nur wollten, dass sie das Gesetz zum gewaltsamen Verschwindenlassen verabschieden sollten? Dank CADAC erhielten wir eine öffentliche Entschuldigung. Außerdem erhält unsere Tochter ein Stipendium für ihr Studium. Wir haben von CADAC so viel Unterstützung erfahren. Ich war eine der Frauen, die immer schweigsam waren. Und jetzt rede ich mit euch allen. Sowas habe ich vorher nie gemacht, ganz zu schweigen von einem Fernsehauftritt. Ich habe niemals ein Interview gegeben. Ich habe eher gefragt, was ist das denn?
'93 gründete die Ordensschwester und Sozialarbeiterin Consuelo Morales die Organisation CADAC. Bürger für Menschenrechte. Eine kämpferische, engagierte Frau. Juristischen Beistand und psychosoziale Betreuung bietet CADAC den Familienangehörigen an. Und sie arbeiten an Gesetzesvorlagen mit, die die polizeilichen Ermittlungen erleichtern und auch den legalen Status der Verschwundenen definiert. Nach den Gründen für Verschwindenlassen von Menschen befragt, nennt Consuelo Morales als ein Hauptziel, Schrecken und Angst zu verbreiten. Bürger und Behörden sollen eingeschüchtert und damit handlungsunfähig werden. Damit kann das organisierte Verbrechen sein Territorium besser kontrollieren und seine illegalen Geschäfte ausweiten. Luz Maria sucht wieder in den Zeitungsausschnitten die Berichte über ihren Sohn Israel. Und die Geschichte holt sie wieder ein.
Dank Schwester Consuelo haben wir in Kursen gelernt, uns stark zu machen. Gegen die Faustschläge, die die Staatsanwaltschaft an uns austeilt. Das musste ich erst einmal begreifen. Sie brachte uns bei, uns mit einem Fuß nach vorne und dem anderen rückwärts gerichtet hinzustellen. Der Fausthieb bringt dich so zwar in Bewegung, aber du fällst nicht um.
Ihrem Mann, erzählt Luz Maria, gehe es seither sehr, sehr schlecht. Er wollte alles schon auf sich beruhen lassen. Aber sie gibt nicht auf.
Ich sagte ihm, sie müssen uns das zeigen, wovon sie reden. Müssen es uns beweisen. Ihre Worte sagen ohne Beweise nichts. Wir müssen sehen, dass es tatsächlich so ist, um unseren Frieden zu finden.
Die Eltern der anderen drei haben nicht die Kraft wie Luz Maria. Doch sie tauscht sich mit ihnen aus. Auch darüber, dass die Wirtin Marta Delia Arriaga, die Anruferin und damit die Auslöserin dieses gewaltsamen Verschwindenlassens, nach einigen Jahren freigelassen wurde. Luz Maria Duran erinnert sich noch gut an einen Moment im Prozess gegen den Polizisten De Leon Perez, bei dem sie fast durchgängig anwesend war.
Einmal, als wir uns dort gesehen haben, sagte er zu mir, er sei es nicht gewesen, habe nicht teilgenommen. Darüber hätten Sie vorher nachdenken sollen, antwortete ich. Wenn Sie mir jetzt sagen, Sie hätten es nicht getan, klingt es, als ob ich keinen Sohn hätte. Er sagte, sein Verdienst reiche nicht für jemanden in seiner Position. Die Zetas gaben 3.000 Pesos wöchentlich zu ihrem Polizeigehalt dazu, damit sie für die arbeiten. Aus anderen Bundesstaaten weiß man auch von solchen Zahlungen der Zetas.
Mit Amores und Kadak reiste Luz Maria Duran auch durch ihr Land.
Wir stellten meinen Fall in Mexico City Human Rights Watch vor. Da nahm uns Schwester Consuelo das erste Mal mit. Dabei lernte ich zu sprechen. Ich sagte der Schwester, dass es mir schwerfällt, mich auszudrücken. Aber wenn einem so etwas passiert, lernt man, die eigene Sache wichtig zu nehmen und zu sagen, was geschieht, damit unsere Geschichte transportiert wird und die Menschen erreicht.
Mit der Unterstützung von Kadak und der Ordensschwester Consuelo Morales verwandelt sich Luz Maria Duran in eine Menschenrechtsaktivistin.
Wir waren zweimal in der Hauptstadt und da wurde mir bewusst, dass es in anderen Bundesstaaten noch viel schlimmer aussieht als hier, weil sie dort nicht einmal eine Anzeige aufnehmen wollten. Sie wollten nicht die Behörden für das, was geschah, verantwortlich machen. Bei diesen Treffen erfassten wir das Ausmaß dieses Problems, denn es waren Menschen da aus Oaxaca, Chihuahua, Veracruz, Mexiko und von hier, von Monterrey. Es waren also einige Bundesstaaten versammelt. Und so sahen wir, wie groß dieses Problem für Mexiko war und weiterhin ist.
Luz Maria packt die Zeitungsausschnitte wieder zusammen. Vorne in der Gärtnerei warten Kunden auf sie. Für Fotos stellt sie sich noch für uns zwischen die Pflanzen. Das Poster ihres Sohnes vor der Brust. Jede Veröffentlichung könnte helfen zur Wahrheitsfindung, so ihre Hoffnung. Wir verabschieden uns. Und dabei will sie uns noch eine kurze Geschichte von Israel erzählen.
Mein Sohn war fröhlich, brachte mich immer zum Lachen. Immer wieder spielte er mit der Katze, warf sie dabei hoch und ließ sie 2-3 Mal fallen. Dabei fühlte er sich sehr schlecht, denn ich sagte, du bringst sie um. Ja, antwortete er, aber sie hat 7 Leben. Jetzt aber eines weniger, sagte ich dann.
Thank you.